ganz unten
So,
ist.
Aufzeichnung läuft, das ist doch schon mal gut.
Genau.
Mikrofoncheck läuft auch. Marc-Patrick Dresen, Hungriges Herz, Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge es sein wird, auf jeden Fall ganz on top of the list. Ich freue mich, dass wir beide heute miteinander sprechen, lieber Marc. Wir haben uns lange nicht gesehen und nicht gehört, nur noch irgendwie digital. Aber wir kommen ja dazu, warum und wieso und überhaupt. Erzähl mal, Marc, wenn man dich googelt, fangen wir da vielleicht da mal mit an. Ich mache das mal nebenbei. Wenn man dich googelt, so. Wenn man dich googelt, dann kommt vor allen Dingen etwas wie 1000 Rep Challenge. Und dann kommt Trainer und dann kommt Fitness und so weiter und so fort. Ja, herzlich willkommen nochmal. Sag doch einfach mal ein, zwei Sätze zu dir. Wer ist eigentlich Marc-Patrick Dresen?
Ja, danke Felix für die Einladung zu dem Podcast. Ich herzlichen Glückwunsch zum neuen Start auf jeden Fall dazu. Erstmal.
Danke dir. Danke, danke.
Und ja, kurz zu mir. Also ich bin schon immer dem Sport verfallen, in jeglicher Hinsicht. Ich habe mein Abitur auch in erster Linie nur deswegen geschafft, weil ich gut im Sport war. Heißt, ich habe mich dazu entschlossen, Sport zu studieren. Ich habe Sport studiert und dann gesagt, okay, meine Laufbahn liegt irgendwie im sportlichen Bereich. Habe dann in Köln damals noch, wo die Uni war, ein Action Sport Center aufgebaut, wo dann Parkour, Tracking, Freerunning, diese ganzen abgefahrenen Jugendsportarten,
ja,
von Slackline bis hin zu Cheerleading, alles war bei uns im Dom. Und dann, ja, ging es weiter, habe ich gesagt, okay, ich möchte mich irgendwie noch weiterentwickeln und bin dann, da ich jetzt, wir machen das alles, den Abrun hier relativ schnell.
Alles gut, alles gut. Wir kürzen das ab an der Stelle, auf jeden Fall warst du immer dem Sport verschrieben.
Genau.
Und vielleicht können wir auch einfach nochmal ergänzend sagen, das stimmt, ich habe insofern ein bisschen zu schnell eingeleitet. Das hängt auch damit zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls es euch denn gibt, Marc und ich kennen uns ein bisschen länger und tatsächlich ein bisschen länger. Wir haben uns in der Oberstufe unseres damaligen Gymnasiums kennengelernt, also da, wo sich sozusagen die Wege dann erstmalig treffen können über verschiedene Kurse und so weiter und so fort, auch wenn man vielleicht nicht in den gleichen Klassen oder so unterwegs war. Ich glaube, ich bin auch mal sitzen geblieben, das hat auch geholfen an der Stelle, um sich zu treffen, aber alles gut und genau und insofern, Marc ist ein bisschen mehr und positiv mehr, da kommen wir jetzt nach und nach hin, zu vielseitig, um ihn jetzt in so einer kurzen Sequenz einfach nur zu belassen, aber du hast es gesagt, du warst und bist dem Sport immer verschrieben geblieben. Und was ist dein Kernbusiness, dein Kerngeschäft, was du aktuell machst?
Na, das hat sich jetzt seit Corona so ein bisschen verlagert, aber ich sag mal, mein Kerngeschäft war die letzten 7 Jahre Personal Training. Ich war in London auch, also ich war in London Personal Trainer für 7 Jahre und das war mein Kerngeschäft. Also
was macht man als Personal Trainer?
Ja. Personal Training ist 1:1 Fitnesstraining für, ja, also nur eine Person mit mir als Trainer.
Und nun hast du das ja gerade schon gesagt, du warst in London lange Zeit und du lebst jetzt wo?
Jetzt bin ich in Deutschland wieder, in der Nähe von Berlin.
Jetzt lebst du in der Nähe.
Im kleinen Örtchen von Ludwigsfelde, genau.
Und Marc hat, das darf ich vielleicht sagen an der Stelle, eine ganz bezaubernde Familie. Und ich glaube, und da kommen wir vielleicht, also hat er sowieso eine Herkunftsfamilie, das ist ja klar, ihr wisst, was ich meine. Er hat aber eine eigene bezaubernde Familie und da kommen wir sicherlich auch nochmal hin. Ich glaube, ohne das vorwegzunehmen, da gibt es Parallelen, vielleicht auch noch ein, zwei andere Parallelen in puncto Wünsche und Ziele und eigene Vorstellungen von Marc und mir. Ja, London, du hast es angesprochen, Personal Trainer in London. Dann hast du Abi gemacht und erinnere mich bitte nochmal, dass wir auf das Abi nochmal zu sprechen kommen, beziehungsweise gar nicht mal auf das Abi an sich, sondern auf etwas, woran ich mich erinnern kann. Und du bist dann ausgeflogen sozusagen nach Köln und hast da deinen Weg gemacht und so weiter und bist irgendwann in London gelandet. Wenn man jetzt in London landet, als Marc Patrick Dresen und dann hast du zwar ein Sportdiplom wie viele andere und ich glaube auch jetzt ein ganz gutes und so und hast berufliche Erfahrung gesammelt. Aber wie wird man denn in London überhaupt jemand, der da Kurse anbieten darf, der überhaupt irgendwo Fuß fassen kann?
Also ich sag mal so, der Fitnessmarkt ist nochmal relativ unreguliert. Sowohl, also in Deutschland schon relativ reguliert, aber in London sehr, wie kann man es ausdrücken? Ja, also es ist reguliert, aber nicht wirklich. Also was ich damit meine ist, du kannst Personal Trainer werden, wenn du dich innerhalb von 3 Wochen in einem Schnellkurs ausbilden lässt. Und das spricht im Prinzip schon für die Qualität des Personal Trainers in London bzw. UK, dass du theoretisch, wenn du jetzt in ein Gym kommst und Personal Trainer, du sagst, du möchtest einen Personal Trainer haben, kann das vor 4 Wochen jemand gewesen sein, der Accountant war oder Bauarbeiter oder keine Ahnung. Okay. Heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist in Form von, was wir als Standard für Ausbildung nehmen, nicht wirklich förderlich. Heißt, mit meinem Sportdiplom war ich natürlich mit 5 Jahren Ausbildung ziemlich weit vorne, gegenüber 3 Wochen.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Konnten die Engländer das auch so sehen?
Ja und nein. Also sagen wir mal so, ich musste erst eine Anerkennung kriegen von meinen ganzen Sachen, die ich in Deutschland gemacht habe, mit der Behörde sozusagen in England. Das war auch ein bisschen tricky, hat nicht ganz so leicht funktioniert und ich habe dort auch so 2, 3 Kurse einfach mal gemacht, um vorzuweisen, ich habe auch das englische Zertifikat. Im Endeffekt, um dort als Trainer arbeiten zu können, mich hat nie ein Kunde danach gefragt. Ja, die kaufen dich als Person und das, was du repräsentierst, und das habe ich, und um das mal vorwegzunehmen, der Grund, warum ich da relativ erfolgreich war, ist, weil ich wusste, wie man den Kunden gewinnt, im Sinne von, damals gab es noch nicht so viele, die online unterwegs waren, und ich habe mich darauf spezialisiert, meine Online-Präsenz eben nach vorne zu pushen, und so habe ich meine Kunden.
Was heißt relativ erfolgreich sein, wenn man so jetzt
Relativ erfolgreich sein heißt, normalerweise ist der Werdegang folgender: Du machst eine Ausbildung zum Personal Trainer, meldest dich mit einem Fitnessstudio an und sagst, ich bin bei Fitness First oder Gymbox oder wie auch immer, Virgin. Dann wirst du dort ins Team geleitet und den einzigen Weg, den du hast, um dort Kunden zu kriegen, ist durch die durch die Eingangstür kommen, und dann musst du hoffentlich der PT sein von 40, den der Kunde dann nimmt. Das ist relativ aggressiv, weil jeder versucht natürlich da zu überleben. Also es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt und sagt, hey, ich bin ein geiler PT, ich sehe gut aus und kommen alle zu mir. Sondern man muss halt schon sich da durchsetzen können, und PT ist schon richtig krass. Also es gibt nur 2 Orte auf der Welt, wo PT wirklich lukrativ ist, und das ist London und das ist LA. Wenn du wirklich Geld verdienen willst, sind es nur diese 2 Orte. Deswegen ist London massively competitive. Also da ist wirklich nicht einfach, da Gas zu geben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, der einzige Weg, wie ich mich herausstellen kann, also um auch rüberzubringen, dass du anders bist als andere, musst du halt eine Präsenz haben, wo Leute dann sich mit dir beschäftigen können. Und das war bei mir einmal YouTube und das war meine Webseite.
Und vermisst du London?
Ja und nein. Also für mich.
Ja, und was ist nein?
Also ja, im Sinne von, man hat immer, wenn man was aufgebaut hat über 7 Jahre, und dann sagt, ich gehe jetzt, ist natürlich, hängt da ein bisschen was dran. Ja, es ist so wie halt ein Lebensabschnitt. Ja. Aber umso mehr freue ich mich, jetzt in Deutschland bei meiner Familie sein zu können. Und das, was jetzt kommt, und jetzt mit dem, was jetzt gerade kam mit Corona, wäre das so, wie es vor Corona war, eh nicht möglich gewesen. Heißt, es war eigentlich eine gute Entscheidung, dass ich jetzt hier bin. Das sind die Pro und Contra für und gegen London.
Wenn man jetzt die rein wirtschaftliche Seite nimmt, und du hast es angesprochen, uns umgibt ja leider eben eine Pandemie, und sicherlich heute in unserem Gespräch auch aus dem Business, aus dem du kommst sozusagen, müssen wir vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Abzweiger hin machen. Aber wäre denn krass gesagt dein PT-Dasein in London zusammengebrochen?
Nicht wirklich. Also ja, im Sinne von, wenn ich ein PT gewesen wäre, der nur auf Fitnessstudio beruht. Aber ich habe ungefähr 60% meiner Kunden zu Hause trainiert. Und also jetzt wie in Deutschland war es in London auch möglich, weiterhin Kunden zu trainieren mit bestimmten Regularien. Also von daher hätte ich 40% von meinem Business eventuell verloren und hätte vielleicht mit denen dann sagen können, können wir nicht auch bei euch zu Hause trainieren? Also es wäre schon irgendwie gegangen, aber natürlich nicht in dem Maße wie davor. Ist ja logisch.
Du hast in London nun ja, ich glaube, das kann man relativ leicht ablesen, egal ob man jetzt als Personal Trainer da hingeht oder als was weiß ich was. Du hast da unheimlich viel Lebenserfahrung sammeln dürfen. Wahrscheinlich sind da 7 Jahre reif. Da könnte man auch irgendwie ein kleines Buch schreiben. Ich glaube, es ist nicht zu hoch gegriffen. Ich komme da aber auch noch darauf zurück, warum ich das so meine. Und was nimmst du so an hauptsächlichen, an so an Milestones sozusagen mit? Also das war ja natürlich eine ganz andere Welt. Die war sprachlich erstmal anders, auch wenn wir irgendwie Englisch irgendwie ein bisschen Intus hatten und so. Ja, okay. Aber sie war sprachlich anders, sie war kulturell anders und das ist sozusagen der Griff ins Blaue und du hast Menschen zu Hause trainiert, du hast sie im Studio angeleitet, du musstest dich beweisen und so weiter und so fort, du musstest dich zeigen. So was sind so deine Milestones, die du mitnimmst aus 7 Jahren London?
Also ich würde als allererstes vorweggreifen, was die Zuhörer vielleicht nicht wissen, ist, dass ich als Kind in Asien groß geworden bin. Heißt, ich habe einen relativ guten Background, was Sprache angeht. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Sprachhürde hatte, dorthin zu gehen, sondern ich war im Prinzip, ist meine zweite Muttersprache Englisch. Von daher hatte ich es relativ leicht, was die Sprache anging.
Sag mal
Ich würde
kurz,
aber,
wo war das in Asien?
das war einmal in Taiwan, in
Ja.
Malaysia.
Und wie
Also
lange war
Taiwan
das?
in Taipei und Malaysia in Kuala Lumpur. Also in
Okay.
den beiden jeweils.
Okay. Sehr schön. Ja.
Ja, und die Key Points würde ich sagen, dass wenn du in ein fremdes Land kommst, also fremd in dem Sinne, ist ein Business dort zu gründen, als jemand, der, ich sag mal, in Deutschland ein Business hatte, ist natürlich interessant zu sehen, wie es wirklich anders laufen kann. Also ich konnte, wenn man es einfach mal vergleicht, ich konnte innerhalb von 3 Tagen, hatte ich alles fertig, um dort aktiv starten zu können als Trainer. Mit allen Eintragungen, mit allem, was ich hatte, konnte ich loslegen. In Deutschland ist das nicht ganz so einfach, ja. Also
Ja.
als Deutscher wundert man sich dann auch wirklich, was hier in Deutschland alles gemacht wird. Das ist so ein Key Takeaway, dass man sagt, okay, es kann auch schneller gehen.
Ja.
Was cool ist, also dass man sagt, okay, da sind nicht so viele Hürden. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, dass London mit eines der teuersten Städte ist, die es gibt, wo man leben kann. Das
Ja.
heißt, man muss auch relativ schnell in der Lage sein, Geld zu verdienen, weil wenn du kein Geld verdienst, dann hast du da echt die
Ja.
A-Karte. Die
Also
Ausgaben, die
Social
kommen.
Money gibt es da nicht sozusagen, im Zweifelsfall.
Ja, schon gar nicht als jemand, der einreist und dort nie gearbeitet hat. Ja, das heißt also, ich habe ja nichts, worauf ich zurückgreifen kann und dann
Richtig.
sagt der Staat nicht, hier hast du ein bisschen Geld. Also,
Ja.
das nicht. Das war so ein Key Takeaway. Und das andere ist, ich habe unglaublich viele Connections aufbauen können zu wirklich sehr, sehr interessanten und ich würde mal fast behaupten, im elitären Bereich. Und das war so mein Ding. Jetzt klingelt es hier,
Alles
Felix.
gut, alles gut, alles gut. Das gehört dazu. Alles okay.
Siehst du, Amazon.
Ja, das zeichnen wir mit rein. Das zeichnen wir mit rein.
Felix, das musst du
Alles gut.
rausschneiden.
Also Marc erhält gerade ein Paket. Wie so viele wahrscheinlich dieser Tage. Okay,
Thanks
Aufzeichnung
for
läuft. Paket
waiting.
erfolgreich entgegengenommen. Ja,
So.
alles gut. Kein Thema. Das ist,
Elitärer Kreis der Leute, die
ja.
ich kennengelernt habe, da waren wir stehen.
Da waren wir stehen geblieben und ich erinnere mich da an ein Stichwort. Ich sage mal so, wo wir beide uns auch im Grunde genommen ja wiedergefunden haben, wenn ich das so sagen darf. Es ist ja nun so, auch für die es hoffentlich hören werden. Anhand der unterschiedlichen Wege, die man gegangen ist, sozusagen, haben wir jetzt auch nicht Tag und Nacht verbracht, Marc, und ich, aber wir sind immer, glaube ich, und das ist vielleicht auch schon Teil dessen Podcast-Namens, wir sind im Herzen auf jeden Fall immer, wenn man das sagen darf, Freunde geblieben. Jetzt glaube ich, ist, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, muss man dazu sagen, dann wär's nochmal, hätt's nochmal einen ganz anderen Drive jetzt auch bekommen, weil wir uns zu Beginn des Jahres gesehen haben, zu einem ganz schönen Anlass. Ich darf das kurz sagen, zu, in dem Fall zu meiner Hochzeit. Aber ich erinnere mich, und das ist die Zeit, wo wir uns wieder sozusagen gefunden haben. Du hast dich unheimlich gut, fand ich, schon mal vermarktet in London. Irgendwie, das war so auch, da können wir gleich nochmal den Hörerinnen und Hörern was zu sagen. Wie hat Marc sich eigentlich vermarktet in London? Und du hast dieses Stichwort gehabt, ja, ich trainiere auch mal den einen oder anderen High Flyer. So, da kann ich mich gut dran erinnern. Was ist denn ein High Flyer und was aus deiner Sicht und was konntest du darf auch aus dieser Beziehung, ich tippe mal, zu Hause bei jemandem sein aus diesem Bereich und Kind und Kegel zu trainieren? Was konntest du da sozusagen mitnehmen?
Ja, also wenn ich High Flyer sage, ich meine einfach, ich hatte mich damals versucht, als Personal Trainer so zu etablieren, dass ich sage, okay, ich kann mich entweder für 20 oder 30 Euro die Stunde oder Dollar, in dem Fall Pfund, vermarkten oder eben 120 oder 150 die Stunde. Mhm. Und der Preis macht eben auch schon aus, wen du dann triffst. Ja, weil halt nicht jeder, du selektierst im Prinzip schon die Personen aus, die du nicht trainieren willst. Oder es hört sich jetzt sehr hochgestochen und irgendwie auch blöd an, wenn ich das sage, aber für mich war so, ich habe gesagt, ich möchte halt weniger arbeiten müssen, um mehr Geld zu verdienen. Anstatt 10 Stunden für 20 Dollar habe ich lieber eine Stunde für 200 gearbeitet.
Ja, ist so okay, ist so eine Einstellung, ist so völlig in Ordnung. Ja.
Genau, aber das gesagt ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Heißt nicht so nach dem Motto, okay, ich mache jetzt einfach, ich sage jetzt, ich bin 200 Dollar wert und los geht's. Ja. Man muss schon den Kunden kriegen, der es dir bezahlt. Ja. Dazu war es dann so, elitärer Kreis heißt, also einer meiner Top-Kunden war der Ex-Präsident von Mexiko gewesen.
Ja.
Und seine Familie, das heißt seine Frau und seine Kinder habe ich trainiert bei ihm zu Hause. Und das war halt schon, ich glaube, mein absoluter VIP-Kunde, weil mal mit einem Präsidenten in einem Haus zu sein, ist schon wirklich sehr interessant. Also ja. Das hat vor allem von meinem Background her, wo ich herkomme, habe ich nicht Präsidenten meiner Familie. Das heißt also, das war schon wirklich
Protokoll.
Das war halt schon wirklich sehr interessant. Ich habe, glaube ich, genauso viel von meinen Kunden lernen dürfen, wie sie von mir. Und das war auch immer schön, das so zu sehen. Also andere waren auch berühmte, also aufsteigende Sänger, Models. Hatte Leute, die, also Actors, also Schauspieler. Und vor allem, was bei mir ganz viel war, weniger die Berühmtheiten, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern mehr Business-Leute, die, also CFOs, zum Beispiel CFO von Coca-Cola, also nicht CEO, sondern CFO, der Financial Officer, globale
Financial
Officer von Coca-Cola war mein Kunde und solche Leute oder der Ex-General Manager von ExxonMobil und so weiter. Also es waren wirklich schon sehr, sehr, sehr erfolgreiche Leute und der Vorteil, dadurch, dass ich auch eine NLP oder eine Coaching-Ausbildung hatte, war, ich konnte mich mit denen entsprechend auch gut unterhalten und denen, also ich habe denen wirklich Fragen gestellt, also ich habe es mir immer so vorgestellt, eine Stunde Zeit mit solchen Leuten kostet dich normalerweise Geld, aber die haben mich dafür bezahlt, dass ich Zeit mit denen verbringen durfte, so habe ich es immer gesehen und ich habe die Zeit immer genutzt, mich mit denen im Prinzip, so wie wir es jetzt machen, einfach auszutauschen.
Was war das? Also das heißt also sozusagen unterm Strich und vielleicht muss man auch nochmal erwähnen, wenn Marc so, wenn du von dieser Vielfalt der Menschen in London sprichst, dann hat das einfach auch einen ganz natürlichen Grund. London ist ein Schmelztiegel für viele Arten von Business sozusagen, richtig, ne? Es ist eine Finanzwelt und es ist natürlich auch ein einfach ein wunderschöner Ort und so weiter und so fort. Also das heißt, was ich damit sagen will, ist, wer sucht, der findet, aber im Sinne von, du bist nach London ja gegangen, um dich zu etablieren und um deine Leidenschaft sozusagen auszuüben. Und das im zweiten Schritt kam ja dann sozusagen Personen aus einem gewissen Gesellschaftssektor, ne, die du dann sozusagen trainieren durftest und von denen du dich, und jetzt wollte ich das eigentlich sagen, was ich sagen wollte, von denen du dich also, ich entnehme deinen Worten, inspirieren lassen durftest auch.
Genau.
Und diese Inspiration ist ja, soll ein großes Thema sein in meinem Podcast. Ich weiß auch ja Dinge aus deinem Aufwachsen sozusagen, aus deinem jugendlichen Alter. Und da möchte ich gleich nochmal zu diesem Punkt eine Sache rausheben und dich da mal was zu sagen lassen, weil es mir auch darum geht, wenn wir uns junge Leute oder jüngere Menschen zuhören, dass sie hier auch was mitnehmen sozusagen. Und dass sie also mitnehmen, was kann denn Inspiration eigentlich sein? Und was ist für dich so, was sind so Key Inspirations, so Schlüsselinspirationen, wenn man das so wörtlich übersetzen darf, gewesen, die dich bis heute begleiten, wo du dich auch daran zurückerinnerst?
Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Und ich habe als junger Mensch sehr viel, wie sagt man, Selbsthilfe, das hört sich so blöd an, die Selbsthilfe, wie heißt es denn auf Englisch? Self-Help Books, sowas wie Tony Robbins und so weiter. Also, was man normalerweise Motivational Speaker zu sagt, halt Leute, die, oder wie Eckhart Tolle oder wie, gibt es dann noch so den. Also alles, was so in diese Richtung geht, habe ich mir schon als junger Mensch, als 18-Jähriger also über Podcasts reingezogen. Und das war für mich in gewisser Weise gut. Aber was eine Sache, die mit mir stickte, war die Tony Robbins sagt, er sagte, es gibt einen Push- und gibt Pull-Faktoren. Push-Faktoren bedeutet, was dich dazu, also zum Beispiel Inspiration, etwas zu werden, könnte sein, ich möchte Astronaut werden. Okay, das ist dein Push-Faktor, der sagt, ich will das unbedingt werden. Das ist das, was du dir vorstellst. Ein Pull-Faktor könnte, ach nee, sorry, das ist der Pull-Faktor. Der Push-Faktor ist zum Beispiel das Kind in Thailand, was in ganz schlechten Verhältnissen aufwächst und sagt, ich möchte Thai-Boxer werden. Ich nehme das immer, hat er auch als Beispiel genannt, weil er, das Kind wächst in so armen Verhältnissen auf und der einzige Weg da raus ist, ich werde Thai-Box-Star. Und deswegen sind diese Kinder auf einem absolut krassen Level. Und das ist der Push-Faktor, weil sie unbedingt raus wollen aus dieser Situation. Das heißt, ich will rausgepusht werden und der Pull-Faktor ist das, was du dir vorstellst. Und meistens kann das, was einen, also
Sich
gerade was
ergänzen.
Inspiration angeht, ist ein Mixture aus beidem. Ja,
Darf
man
ich
hat
dich mal ganz
vielleicht.
kurz an der Stelle unterbrechen, weil das ist ganz, ganz wichtig mir an der Stelle. Es spielt dieses Push vor allen Dingen, spielt etwas an, was ich gerne mitgeben wollte. Du hast es ja schulisch nicht so ganz einfach gehabt, aus einem gewissen Punkt heraus, weil du eine Lernschwäche hattest, sozusagen. Darf man das sagen so? Kann man, das
Ja,
heißt, ne?
definitiv.
Genau. Und
Legasthenie.
genau, Legasthenie. So, die hoffentlich wissen alle unter uns, was das sozusagen mit sich bringen kann. Und vielleicht mag da nochmal einen Satz zu sagen und sagt dann aber zwei, drei mehr dazu. War es denn auch dein großer Antrieb schon als Jugendlicher und als Kind, als Jugendlicher, das irgendwie daraus eine Stärke zu machen?
Ja, und zwar, also das ist sehr gut, dass du es ansprichst, und zwar die Legasthenie war im Prinzip mein Push-Faktor. Das war das, wo viele zu mir gesagt haben, du bist dumm, du bist ein dummes Kind, du kannst nicht lesen, du kannst das nicht, du kannst dies nicht. Und das musste ich mir als Kind immer anhören. Habe ich gesagt, ich zeig's euch, und zwar nach dem Motto, mit Bildung. Und ich zeige, dass ich nicht dumm bin. Ja, und das hat mich dazu angetrieben, halt auch von der Hauptschule auf die Realschule, aufs Gymnasium, auf die Uni zu gehen und einen Universitätsabschluss zu haben. So, das war der Punkt dahin. Was nicht heißt, ist ohne Wertung jetzt, ist es gut oder schlecht. Das war mein Push-Faktor. Und mein Pull-Faktor war, dass ich schon sehr klar in meinem Kopf hatte, was ich werden will und wo ich hin will. Und das war beides. Ja? Und das hat mich rausgepusht, sozusagen. Es hat mich dazu animiert, besser zu sein. Und der Pull-Faktor war das, was ich mir immer vorstellen konnte, was ich wollte. Ja? Wie zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft mitmachen oder bei Showstars auftreten damals oder diese 1000-Rap-Challenge, die dann 30 Millionen Views hatte und so weiter. Ja, das waren so Sachen, die mich inspiriert haben oder mich dazu getrieben haben, besser sein zu wollen.
Okay, das heißt, du hast Bottom Line, wenn man das so sagen darf, du hast mehrere hungrige Herzen, die
Auf
in
jeden Fall.
dir schlagen, immer geschlagen haben. Glaube ich, das kann man vielleicht an der Stelle, kann man jetzt sozusagen, hoffentlich ist mir diese Bridge hier gerade gelungen, nehmen. Und zum einen war es deine Lernschwäche und wie ist das? Was bedeutet eigentlich Legasthenie? So in ein, zwei Sätzen?
Legasthenie ist die Lese- und Rechtschreibeschwäche und die gibt es in verschiedenen Formen, aber bei mir also es gibt es verschieden ausgeprägt, verschieden schlimm, aber es ist tatsächlich so, du guckst auf ein Buch und sollst vorlesen und ich kann nicht einen Satz klar vorlesen, also ich fange an zu stottern oder ich lese das normalerweise, wenn man liest, Also wenn du jetzt vorlesen würdest, ja, dann liest du einfach einen Satz vor. Wenn ich vorlese und ich habe das Buch noch nie gelesen vorher, kann es sein, dass ich zwischendrin einfach mal stotter, weil ich das Wort nochmal für mich lesen muss. Und es ist total ätzend. Und wenn man dann in der Schule als Kind, wenn der Lehrer sagt, Marc, lies mal vor, dann sinkt mir das Herz in die Hose und ich habe schon keinen Bock mehr. Und das macht das alle nur noch schlimmer. Aber der Vorteil bei Legasthenie und das witzigerweise viele erfolgreiche Unternehmer sind Legastheniker, wie auch Richard Branson von Virgin ist Legastheniker. Ja, und er hat im Interview mal gesagt, wenn mein zum Ingenieur, erklär es mir so, dass ich kapiere, was du sagst, weil dann kapiert es jeder, hat
er gesagt. Ja, ja.
Und das stimmt bei mir halt auch ähnlich. Also ich habe dann immer Workarounds gefunden. Also ich habe für das, was ich lernen musste, immer versucht, also ich habe immer einen Weg gefunden, mir es beizubringen und das war nie der schulische Weg. Also es war immer irgendwie anders und andere hätten es wahrscheinlich so nicht gelernt, aber für mich hat das so Sinn gemacht.
Ja. Hast du das immer alleine mit dir ausgemacht? Also du hast gerade gesagt, so Tony Robbins heißt er, ne? Ja, ist ja, glaube ich, vielen bekannt und wer ihn hören mag, sozusagen, ich kann ihn nicht ganz so gut hören, weil er hat, andere mögen sagen, er hat eine interessante Stimme. Ich finde, der hat auch eine ziemlich krasse Stimme sozusagen, als wenn er ein bisschen zu viel gesprochen hat im Leben. Aber das völlig nebenbei. Hast du das immer mit dir selber ausgemacht, mit dir und sozusagen einem Online-Mentor oder hast du auch tolle Wegbegleiter gehabt, die ja das Gegenteil auch versucht haben zu vermitteln? Also die eben nicht in diese Schiene reingehauen haben, Marc ist doof oder kann nichts, sondern es gibt tausend Möglichkeiten im Leben, aus sich was zu machen.
Ja, also definitiv. Ich sag mal, als junger Mensch, wenn du 18, wenn du so in diesem, ich sag mal, im Bull-Modus bist, dann denkst du sowieso der Überflieger und denkst, du kannst alles und so weiter. Und da sind die Rückschläge umso härter. Ja, also wenn dann jemand zu dir sagt, du kannst was nicht, nimmst du es viel, viel stärker wie jetzt als gestandener Familienvater. Und wenn du einen Sohn hast oder wenn du ein Kind hast, ist das sowieso alles nochmal anders und die Perspektive ändert sich. Und eine wichtige Sache, also sind so zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine war bei der NLP-Ausbildung und das ist wirklich interessant. Und zwar, wenn jemand was zu dir sagt und sagt, was weiß ich, du bist doof, du bist das, du kannst nicht oder hat eine Wertung über dich, musst du erstmal in Perspektive stellen, wie wichtig ist diese Verbindung überhaupt? Ja, weil, also wer ist diese Person und wo ist die und wie steht sie zu mir? Und dann kann ich werten, was der sagt. Weil wenn es jetzt ein, keine Ahnung, sagen wir, es ist ein 5-jähriges Kind, das zu dir sagt, du bist blöd. Ja, wie wichtig ist das für mich als 40-jähriger Familienvater? Sag ich mir, interessiert mich eigentlich nicht die Bohne.
Ja. Ja,
wenn es aber jemand ist, wenn das jetzt mein Mentor wäre und der sagt, Marc, du hast was falsch gemacht in deinem Business und so, dann würde ich vielleicht sagen, okay, da ist jemand, den ich wertschätze, entsprechend nehme ich die Wertung oder das, was er sagt, auch ein bisschen ernster und überleg mal, es vielleicht doch umzusetzen.
Ja.
Das andere, was da noch zu meinen kam, war einen, also der Chef von ExxonMobile zum Beispiel, der hat zu mir gesagt, und zwar damals hatte ich diesen Auftrag bekommen, dass ich nach Dubai gehen durfte und dann Billionär trainieren durfte für 2 Monate. Und als ich ihm erzählt hatte, dass ich dann da hingehe und so weiter, dann hat er zu mir gesagt, Marc, das ist so abgeklungen, aber er hat wirklich gesagt, dream big. Also er sagt, überleg dir wirklich, wo du, also deinen Traum, den du hast, versuch den zu verzehnfachen, weil er sagt, den wirst du meistens eh nicht erreichen. Aber wenn du das Zehnfache nicht erreichst, aber nur das Einfache von dem Traum, von dem Zehnfachen, ist es schon größer als das, was du dir, als das Simple, den Weg, den du dir erträumst. Ne? Das ist dieses Shoot for the moon and you're gonna reach the stars. Ja, also es ist wirklich, und das hat er so gesagt, er sagte, er selber hatte immer diese Pläne, die exorbitant groß waren, wo er gesagt hat, da komme ich nie hin, aber ich habe zumindest mir eine Grenze gesetzt, die höher ist, als ich denke, dass ich sie erreichen kann.
Ja.
Und zumindest hat es mich dazu gepusht, ja, besser zu sein als nur ein Limit wie, keine Ahnung. Ja, also in Geld ist es immer oder in Zahlen ist es immer einfach auszudrücken.
Klar. Das heißt also, für dich war es dann auch irgendwann, hast du gemerkt, und wäre es auch das Fragezeichen, was du gerne weitergeben wollen würdest, dass durchaus ein Leben sehr widerstandsreich sein kann, egal was auch immer Widerstand ist. Das sind meinetwegen das Stecken von Zielen oder das ist das einfache Machen oder das eben gegen Angehen. Du sagst, das hast du gerade gesagt, im jugendlichen Bully-Modus und so. Also irgendwie kommen wir immer an Widerstände im Leben. Und dann ist es aber wichtig, korrigiere mich, dass uns bewusst ist, dass die dazugehören und dass sie uns auch dann reifen lassen, dass sie uns weiterbringen an einer gewissen Stelle. Ist das so?
Definitiv. Also es gibt ja The Obstacle is the Way, ist ein Buch, ich weiß nicht, wie der Autor hieß, aber das hatte ich auch gelesen, und da sagt er, man sieht meistens immer nur das, also Obstacle in dem Sinne, das, was vor dir ist, dein Hindernis siehst du nur direkt. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Hindernis zu überwinden. Man kann drumherum gehen, man kann drüber gehen, man kann es spalten, wie auch immer.
Ja.
Und man kann auch einfach nur davor stehen bleiben und dann sagen, dieses Hindernis ist das Einzige und deswegen komme ich nicht weiter.
Ja.
Also es ist wirklich die Perspektive, und ein Leben ohne Hindernisse wäre auch nicht wirklich ein Leben. Ja, es ist so, wenn alles glatt ging und man wüsste schon, morgen ist das und übermorgen ist das, das ist auch das, was Tony Robbins zu mir sagt, er sagt Certainty, also wenn du dir 100% sicher bist, was im Leben passiert,
ja,
ist es nicht lebenswert, weil du dann wachst morgens auf und sagst, ach, weißt du, ich weiß genau, was heute passiert, weil das ist nicht das, was Leute motiviert. Ja, also das ist wirklich...
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das hast du gut rausgestellt, und da würde ich das an der Stelle noch einmal rund machen wollen mit etwas, was, glaube ich, wir ganz und gar nicht vergessen dürfen. Ich überlege schon, vielleicht muss es auch Marc-Patrick Dresen Teil 2 geben in diesem Podcast, weil und das ist so schön, und das hast du dir hart erarbeitet, sehr facettenreich bist und dadurch auch der hoffentlich unser Gespräch facettenreich bleibt. Aber was wir nicht vergessen wollen ist, du hast ja einen schwarzen, oder nicht, es gibt nicht einen, aber du hast Taekwondo sozusagen inhaliert bis hoch zum schwarzen Gurt oder zu, muss man gleich mal sagen. Inwieweit hat dir sozusagen eine verteidigende, friedliche, soweit ich weiß, Kampfkunst bei allem, was dir später begegnet ist, geholfen?
Ja, und da kann ich nur zu sagen, ich habe dadurch, dass ich sportlich begeistert war, schon als Kind mit 7 Jahren angefangen, Taekwondo zu trainieren, und war dann mit 16, hatte ich meinen Schwarzgurt dann bekommen oder hatte den, also ich bin bei der ersten Schwarzgurtprüfung durchgefallen, aber nee, genau, am 16, und dann am 18 habe ich dann den Schwarzgurt dann gemacht. Wie mir das geholfen hat, in folgender Form, dass Taekwondo oder Kampfsport immer sehr diszipliniert ist. Also man hat da natürlich eine Hierarchie und so weiter, aber es hilft dir, ein strukturiertes, geordnetes Sein und vor allem reflektiertes Wesen zu werden. Bedeutet, wenn was passiert, gerade, also ich weiß noch, es gab so einen Selbstverteidigungsparagraf, den musstest du lernen und den musstest du aufsagen. Und da ging es wirklich darum zu sagen, du weißt, was du kannst, ja, auch wenn dich jemand angreift, dass du nicht gleich in die Verteidigung gehst im Sinne von, ich eliminiere den anderen, wenn er dich nur mit purer Hand angreift, dass du die Knarre ziehst, in ihn erschießt, also nicht überlegen bist, sondern eben der Situation so begegnest, dass du sagst, okay, ich versuche es von einem höheren, also Bird's Eye View, also einem Vogelperspektive mir anzuschauen, diese Situation, und dann daraus zu handeln. Und das passiert bei ganz vielen Sachen eben nicht. Und das hat mir, glaube ich, Kampfsport schon sehr gelehrt, dass du sagst, pass auf, es ist nicht alles immer so schlimm, wie es in der Situation aussieht. Geh erstmal raus, betrachte es von außen und dann findest du meistens die Lösung.
Ja. Hört Dream Big Dasein auf, wenn man Familie hat?
lustig. Der Grund, warum ich lache, ist, weil du von Dream Big Einzelperson auf Dream Big Familie umsteigst. Das heißt, ja, du könntest sagen, es kann ein limitierender Faktor sein, gerade Kinder. Also wir haben ja 3 Kinder. Also meine Frau hatte schon 2 Kinder, bevor wir geheiratet haben. Dann haben wir noch ein Kind zusammenbekommen. Ja. Bedeutet, 3 Kinder springen in der Wohnung rum. Und wenn du sagst, Dream Big für dich alleine, wird es relativ schwer. Zumal du auch als Einzelkämpfer dich nicht gegen die Familie stellen willst und sagst, du, nur das, was ich mache, ist wichtig und alles andere ist mir egal. Du musst schon etwas finden, was für alle passt. Und es ist nicht einfach, definitiv, sage ich klar raus. Vater sein, es ist schwierig, aber es macht absolut Spaß und es ist worth it. Also ich würde es immer wieder tun. Und es stellt dich vor neue Herausforderungen.
Also da wir ja in diesem Podcast auch immer mal ins Denglische abtauchen, bin ich mir jetzt auch nicht zu schade zu sagen, I got you. Und in dem Fall zu 100%, Marc und ich sind jetzt beide in dieser Situation, Marc ein bisschen früher als ich und ein bisschen eher als ich. Und wie ich kann das, was er gesagt hat, nur unterstreichen und meine Frage, also nur wirklich doppelt dick und fett unterstreichen. Meine Frage gezielte eher so ein bisschen in die Richtung ab. Ich habe letztens ein interessantes Zitat gelesen von Denzel Washington Und vielleicht, wer es mal hören mag, er hat 2011 an der University of Pennsylvania die Abschlussklassen verabschiedet und eine sehr, sehr emotionale, also ich habe selten eine bessere Rede gehört, gehalten und bei YouTube ist sie zu sehen. Und ein Zitat daraus ist im Grunde genommen, im Englischen heißt es sozusagen, Leute, seid euch immer darüber bewusst, there will never be a U-Haul behind the hearse. Also wörtlich übersetzt, jetzt sehr wörtlich übersetzt, es gibt keinen Umzugswagen hinter einem Leichenwagen. Und damit meint er sozusagen, dass man nichts mitnehmen kann. Und man sich immer die Frage stellen soll, er hatte das sozusagen bildlich, das Bild gezeichnet, sehr, sehr krass erstmal, aber natürlich sollen auch Emotionen auch was wecken in einem. Und es war nun mal Penn Stadium, keine Ahnung wie viele tausend Leute. Und er hat so dieses Bild am Sterbebett gezeichnet. Und dann stehen sozusagen um dich herum deine Geister, die du alle hättest ins Leben erwecken können. Aber am Ende deine bösen Geister sind, weil sie sozusagen zu dir sagen, hey, jetzt in dem Fall meinetwegen Marc oder Felix, stopp mal, du hättest mich zum Leben erwecken können. Warum hast du es nicht getan? So, warum bist du nicht neugierig gewesen? Warum bist du nicht neugierig genug gewesen? Warum bist du nicht leidenschaftlich, passioniert geblieben? Warum bist du nicht interessiert geblieben? Würdest du sagen, und da zielte so meine Frage hin ab, dass sowas eigentlich nie aufhören sollte, sozusagen nach gewissen Motiven zu leben im Leben?
Ja, also was ich dazu sagen muss, ich habe die Rede auch gesehen und ich finde sie super inspirierend. Die ist so ähnlich wie die von Steve Jobs, ja, die er ins Buch gehalten hat. Ja, die ist auch super bekannt. Und ich kann dem nur zustimmen. Also das ist auch das, was Gary Vaynerchuk, also ist auch so ein Marketing-Guru, der sagt auch Regret, also das, was du, ich weiß, was heißt ein Regret auf Deutsch?
Bereuen.
Also das, was du bereust, ist das, was dich im Leben später haunten wird, also was dich später nachsucht. Und gerade wenn er hat dieses Bild gezeichnet, du bist 70 Jahre in einem Rocking Chair, sitzt auf der Veranda, guckst raus und denkst so, hätte ich das bloß als junger Mensch gemacht. Und das ist das gerade, was du als Familienvater oder als jemand, der jeder, der in eine neue Situation kommt, wenn er sich gehen lässt und sagt, ich habe keine Ziele mehr für mich, der wird definitiv dieses Problem später haben. Es ist nicht so, dass wir alle frei davon sind und sagen können, also jetzt zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt auf eine einsame Insel und ich möchte erfahren, wie es ist, als Eingeborener zu leben, ist vielleicht nicht wirklich realistisch und vielleicht auch nicht das, was ich will, aber man muss dann da, was du hier auch so, worauf du vielleicht abzielst, ist zu sagen, dieses Dream Big in neuer Verfassung oder als Familie mit Verantwortung für andere, ja, sieht das aus. Aber definitiv, glaube ich, sollte man das aufrechterhalten. Und als letztes noch dazu zu sagen, wäre vielleicht mit den Personen, die man liebt und mit denen man zusammen ist, für eine große Zeit abzusprechen und zu sagen, du, das ist meine Vorstellung, das ist mein Big Dream oder mein Big oder Dream Big.
Wie können wir das hinkriegen?
Ja. Genau.
Ja. Gemeinschaftlich, ja.
Zum Beispiel, gemeinschaftlich, ja. Heißt nicht, also das ist auch was Wichtiges. Ich glaube schon, dass du in einer funktionierenden Beziehung und gerade wenn du später auch älter wirst, dass du trotzdem weiterhin auch eigenständig dieses Dream Big auch für dich selber haben musst, auf jeden Fall.
Ja. Okay, nun bist du an so vielen Orten gewesen. Du bist ein Kind des Nordens, das sind wir beide sozusagen. Und ich glaube, wir können auch beide sagen, wir werden das nie vergessen, wo wir herkommen. Du bist ein Kind Asiens. Witzigerweise sogar im praktischen Sinne viel mehr als ich. Das ist, merke ich gerade, spannend. Die Wurzeln, sozusagen bei mir ist das gemixte Blut und bei dir das ist die praktische Erfahrung. Sehr schön. Und du bist ein Kind Englands auch ein Stück weit und du bist jetzt ein Kind Berlins, beziehungsweise in der Nähe Berlin seiend. Was ist für dich Heimat heute?
Ja, das ist interessant. Auch das würde ich habe immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was ist deine Heimat? Ich habe gesagt, die Welt. Weil für mich gibt es das nicht, aus dem Grund, weil ich so oft umgezogen bin. Ich bin wirklich, als ich klein war, öfter umgezogen. Als ich alt war, gab es also als ich 7 Jahre alt war, war ich, glaube ich, 23 Mal umgezogen. Also ich bin wirklich sehr oft, habe ich die Stellen gewechselt und dazu sagen, das ist dieses, was viele haben, mein Elternhaus, wo ich groß geworden bin. Ich kenne die Straße schon seitdem, bla bla bla, das kenne ich alles nicht. Dafür kann ich sagen, ich kenne viele Gegenden und viele Orte. Wenn ich zum Beispiel nach Malaysia oder Taiwan komme, dann erinnere ich mich daran, so wie so Flashbacks. Ja. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist die Welt meine Heimat.
Und würdest du auch keinen Unterschied machen? Würdest du jetzt sagen, es lebt sich dort besser als dort sozusagen oder hier besser als da? Jetzt meinetwegen Vergleich Berlin-Umgebung zu London oder würdest du sagen, die Lebensentwürfe sind einfach anders und bedingen denn einen anderen Ort? Die damals sozusagen du alleine, in Anführungszeichen, weiter Flur in London und jetzt mit Familie in Deutschland, würdest du sagen, Lebensentwürfe sind anders und die spiegeln mich denn wieder oder würdest du auch schon Unterschiede machen können, sagen können, ja, es lebt sich auch konkret besser tatsächlich jetzt, wo ich bin. Selbst ohne Familie würde ich hier konkret besser leben als in London.
Also ich glaube, was mich dieses kulturelle, also dadurch, dass ich auch in der Schule, zum Beispiel jetzt, als ich in Taiwan bin, im Kindergarten, bin ich aufgewachsen mit, ich glaube, 8 bis 10 Nationalitäten, waren nur in meiner Klasse alleine. Und das prägt dich natürlich als Person, dass du nicht so viele Vorurteile hast, wenn du irgendwo hingehst. Ja, wenn du jetzt wenn du richtig Deutscher bist, ich nehme jetzt einfach mal Deutsch als Beispiel, weil ich hatte damals bevor ich jetzt hier in Deutschland verheiratet war, eine indische Freundin. Und die hatte ich dann auch ab und zu mal mit, als wir in Deutschland waren. Und als wir in kleineren Dörfern waren, wurden wir schon komisch angeguckt, ja, weil sie halt dunkel war und ich hell. Und das war was, wo ich mir dachte, krass, das sind wirklich Vorurteile, die Leute haben, die sie nicht kennen. Ja, das war interessant zu beurteilen oder zu sehen. Ich meine, das wird immer weniger und man wird toleranter, vielleicht auch nicht, je nachdem, das ist halt sehr politisch, aber ich glaube, das hat mich geprägt, dass ich nicht so viele Vorurteile hatte und entsprechend mich in den Orten und Ländern, wo ich war, sehr schnell eingewöhnen konnte, weil ich mich einfach eingelassen habe. Ich habe gesagt, die Kultur ist anders, ich bin anders, aber ich lasse mich drauf ein. Und ich versuche, die Bräuche und Sitten zu lernen und mich also mit einem neugierigen Geist dort einzunisten, anstatt zu sagen, du, ich bin der ich bin und das, was ihr macht, zum Beispiel, ich war ja auch in Dubai, wo viele alte Muslime mit Turban und so weiter. Was man darüber denken mag, ja, aber man muss dem Ganzen eben positiv eingestellt sein oder zumindest für mich war es wirklich interessant, das kennenlernen zu dürfen, ja, und auch in deren Land mal 2 Monate zu leben, ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich und das gibt einem eine andere Perspektive als das, was man in den Nachrichten immer sieht.
Es hält einem vor allem den Spiegel besser, so wie man so schön sagt, denke ich mal, wie du es beschreibst. Und die Neugierde, die du gerade beschrieben hast, würdest du sagen, so das ist im Grunde genommen auch so eine Schlüsselbotschaft, wenn dich jemand fragt oder jetzt uns zuhört oder so, dass du sagst, also egal was ist, aber dieses eben Open sozusagen bleiben und also erstmal sein und hoffentlich auch bleiben, ist etwas, was uns am Ende sozusagen immer definieren wird als Mensch.
Ja, also ich würde sagen, dass wenn du open-minded bist, also wenn du der Welt offen gegenüberstehst, wirst du sie wahrscheinlich nicht besser erleben können, sondern zumindest so, wie sie ist. Du kannst dann das, was dir entgegensteht, dann werten. Also das ist dieses, was ich immer sage, versuch's aus einer anderen Perspektive, nicht nur aus der Ich-Perspektive, sondern aus einer Vogelperspektive zu sehen. Und zwar, wenn ich sage, ich gehe offen in die Welt hinein, mir erfährt jetzt was Schlechtes, könnte ich sagen, siehste, deswegen ist es scheiße, weil ich war jetzt offen der Welt gegenüber. Wohingegen vielleicht lehrt dich aber diese Situation was für dein weiteres Leben. Dadurch, dass es jetzt so schlecht war, weißt du, okay, das passiert mir vielleicht jetzt nicht wieder. Wohingegen, wenn ich offen bin, mir passiert was Positives, dann sagst du, siehste, ich war offen und deswegen ist die Welt immer positiv. Also man muss es wieder sehen aus der Sicht. Also so sehe ich die Welt.
Ja, also ich kann nicht nach Dubai fliegen als Beispiel. Und da sozusagen möglicherweise komische Blicke oder einfach mental und kulturell bedingte Lebensweisen irgendwie wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung denen begegnen und sagen, ja, stimmt jetzt, ne? Eigentlich war ich ja offen, wie du es beschreibst, und trotzdem tragen die hier alle, ich sage jetzt mal keine Ahnung was, irgendwie komische Kleidung oder so, sondern ich muss es irgendwie auch in einen Kontext packen. So, und den Kontext versuchen im Leben zu verstehen, ein Stück weit.
Ja, und das ist auch tatsächlich in Dubai war es wirklich so. Du hast so eine, also jedes Mal, wenn du in ein Land einreist, also ich kann das ja einfach so sagen, weil ich in vielen Ländern schon war, was du als allererstes machst, ist, du guckst dir die Do's and Don'ts an. Also Do's and Don'ts bedeutet, was du darfst und was du nicht darfst, rein kulturell gesehen. Bedeutet zum Beispiel in Dubai, als Frau darfst du halt keinen kurzen Rock tragen oder du darfst keine Händchen halten, dich in der Öffentlichkeit nicht küssen. Ja? Das sind so Sachen, wo du sagst, als Europäer verstehst du das nicht, aber dann darfst du als Europäer auch nicht in das Land einreisen, wenn du nicht in der Lage bist, dich daran zu halten und zu sagen, okay, ich bin zumindest so offen und schaue es mir mal an, wie es ist. Weil genau das verändert dann auch diesen Weitblick für, warum sind denn diese Menschen so, ja, und nicht also das heißt, ist es jetzt besser oder schlechter, weiß ich nicht. Ja, wenn die dann zu uns kommen, ist genauso. Die fragen sich auch, warum laufen die hier alle so freizügig rum? Ja, das ist je nachdem, aus welcher Perspektive man guckt.
Ja. Wenn du sagst, die Neugierde und im Sport ist es ja so, dass ich das, glaube ich, auch verstehe, im Sport im Allgemeinen, dass man ein Stück weit, man sagt im Englischen, competitive sein möchte, also wettbewerbsfähig, korrigiere mich irgendwie, oder in den Wettbewerb gehen möchte sozusagen, dass man an einer gewissen Leistung orientiert, sei es jetzt im 100-Meter-Lauf, keine Ahnung, 9 Komma und so weiter zu laufen, würdest du sagen, das ist auch ein Trigger und auch ein Antrieb. Ich erinnere mich da an ein gutes Zitat von Detmar Kramer, der war mal Fußballnationaltrainer und ist nun auch schon einige Jahre verstorben und tauchte in einer Volks- und Raiffeisenbank, ohne jetzt hier Werbung zu machen, auf, die ich sehr, sehr schön finde. Und er hatte im Grunde genommen gesagt, immer dann, das war so seine Antriebsfeder, wenn besser möglich ist, dann ist das Gute noch nicht gut genug. Würdest du das so ein bisschen unterschreiben oder geht dir das, ist dir das vielleicht ein bisschen zu krass oder so? Oder würdest du sagen, okay, ja, ein Teil davon ja, ein Teil davon nein?
Ja, da glaube ich als Sportler, also dadurch, dass ich mit vielen, vielen Menschen Sport, also ich habe über 20.000 Leute mittlerweile sportlich begleiten dürfen. Also wenn ich 20.000 sage, heißt das nicht One-to-One, sondern auch in Workshops und in Camps, wo du 200 oder 500 Leute auf einmal trainierst.
Ja.
Man muss dazu sagen, wenn wir von Sport reden und gerade was, wenn du jetzt von einem Fußballtrainer sprichst, wir reden immer von Profi- und Elite-Sportlern. Für die ist die sportliche Messung in einem Match immer eine andere als dem Breitensport. Also man muss Profi- und Breitensport, Gesundheitssport, alles unterscheiden und deren Motivation. Man kann, und das ist interessant, also der Breitensport wird ja damit immer getriggert durch die Bilder des Profisports, da wo du mal hinkommen kannst. Ja. Und da ist auf jeden Fall, das war das Erste an der Uni, was wir gelernt haben, die haben gesagt, Spitzensport ist kein Gesundheitssport. Das heißt, du setzt deine Gesundheit immer aufs Spiel, wenn du Profisportler bist.
Ja.
Also die meisten Profisportler, wenn sie am Ende ihrer Laufzeit sind, haben ganz oft körperliche Beschwerden, weil sie eben ihren Körper so weit gepusht haben, dass sie sagen, ich wollte immer der Beste sein, ich muss der Bessere sein. Heißt nicht, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, es ist nicht für alle so und für alle Sportarten, aber für viele Sportarten, gerade Turnen zum Beispiel, ja, die Mädels, die sind mit, wenn sie 26 sind, gehen die am Krückstock so ungefähr. Also ja. Man gibt halt schon viele Teile seines Körpers auf für dieses Ich push, um besser zu sein.
Ja.
Aber der Sport lebt nun mal davon. Ja, das ist auch was, wo viel Einschaltquoten und Geld gemacht wird, ist einfach mit dem sportlichen Messen. Ja, nimm Boxen, nimm jede Sportart von, also wenn Formel 1 ein Sport ist, ja, wird halt viel, viel Geld gemacht. Und das ist schon in unserer Historie, schon seit den Olympischen Spielen, seitdem es die gibt, ging es darum, um messen, wer ist besser. Und das ist, glaube ich, was in uns genetisch verankert ist.
Würdest du sagen, man kann da aber trotzdem was mitschreiben für sich sozusagen, auch wie dieses, du wirst ja auch einigen Menschen begegnet sein, die gerade sich so weit gepusht haben, im Bereich von Ernährung zum Beispiel auch, wo es jetzt nicht mehr, sei es jetzt runter oder rauf, je nachdem, wo es nicht mehr sozusagen gesunde Züge oder auch objektiv gesehen gesunde Züge eingenommen hat. Und da ist vielleicht dieses zum Limit pushen oder, das Zitat nochmal nehmen, immer zu glauben, besser ist noch möglich und das Aktuelle ist sei nicht gut genug, vielleicht gar nicht mal unbedingt so hilfreich. Würdest du aber trotzdem sagen, fürs Allgemeine im Leben wachsen, reifen, sich auch zum Positiven hin verändern als Mensch, sich weiterentwickeln, würdest du sagen, da kann man diesem Zitat schon auch was abgewinnen?
Ja, und zwar, das war mit eines meiner Hauptaufgaben als Personal Trainer, war das richtige Ziel zu finden für die Person.
Ja.
Ja, das ist genau das, was du jetzt ansprichst. Das war wirklich, viele kamen zu mir und die wussten nicht selber, was sie wirklich wollten. Und das war in dem Erstgespräch, in dieser Anamnese des Personal Trainings, geht es darum herauszufinden, welches Ziel passt denn zu dieser Person. Und ganz oft ist wirklich dieses, also wirklich viele meiner Kunden waren die 30, 40-Jährigen, Mann und Frau, die plötzlich sagen, du, ich bin jetzt so ein bisschen gesettelt in meinem Beruf, körperlich hänge ich so ein bisschen hinterher und die haben im Geiste immer noch ihr 18-jähriges Ich, wie ich sportlich aktiv war und was ich alles konnte. Jetzt sind sie plötzlich 30, 40 und wissen nicht mehr, ne, hin und her. Was ich damit sagen will, ist, es ist individuell wirklich, muss man schauen, dass das Ziel, wenn du jetzt gerade auf die Ernährung ansprichst, zu sagen, okay, ich möchte jetzt Stage Bodybuilder werden, ja, ich möchte auf der Olympischen, ich will der nächste Arnold sein, ist die Frage auch wieder dieses Sacrifice, was musst du dafür geben, um dahin zu kommen? Denn das, was du auf dem Bild siehst, und das ist gerade bei Bodybuilding, das ist das beste Beispiel, die Fotos, die man sieht von den geschreddeten Sixpack-Leuten, Momentaufnahmen. Das ist ein Tag, an dem die so aussehen und danach nie wieder. Das ist
Ja.
wirklich, die arbeiten so lange, also die arbeiten 6 bis 9 Monate auf diesen einen Tag hin, dann
Ja.
machen sie das Foto und dann haben sie wieder ihre, das ist, man sagt immer Bulking and Cutting. Cutting ist diese Abnehmphase, Bulking ist die Zunehmphase. Das heißt, sobald sie Cutting Ende, Fotoaufnahme on Stage und dann kommt Bulking, kommt wieder die Fressorgie.
Also ich
Und
fordere
das
meinen
ist.
Körper sozusagen auf eine gesunde Weise, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, kann man so
Ja,
sagen.
mental ist es auch
Ja.
mega krass. Also du bist, ja, du hast auch dann eine ungesunde Einstellung gegenüber Essen und so weiter. Aber ja, ich
Okay.
weiß nicht, ob das die Frage jetzt beantwortet hat, aber.
Doch, doch, absolut, absolut, super. Und jetzt muss ich noch mal einmal, bevor wir den Schwenk zur aktuellen Situation machen, würde ich gerne trotzdem auch das Vermarktungstool sozusagen, es gibt ja mehrere, aber eins, wo ich auch total affin war und gesagt habe, Mensch, cool, so, ne? YouTube in dem Fall nicht außer Acht lassen. Wir haben Google angesprochen, und wenn man nicht googelt, kommt man auf das, was ich schon sagte, so, dass du auf jeden Fall irgendwie im Bereich von Fitness unterwegs bist. Und du hast es gerade schön rausgestellt, Fitness allgemein trifft es ja überhaupt gar nicht. Da ist Beziehungsaufbau dabei, da ist Trainingslehre dabei, da ist Ernährungsberatung dabei, etc. etc. Und da ist eben auch, und jetzt um den Punkt zu machen, die Selbstvermarktung dabei. Und da hast du eine Challenge gehabt bei YouTube, da hast du gerade selber gesagt, die ist irgendwie so roundabout 30 Millionen Mal geguckt worden. So. Also natürlich nicht auf einmal, glaube ich, aber so nach und nach. Wie ist das, wenn man sozusagen sich mal erfolgreich, sehr erfolgreich vermarktet hat, bis hin zu, dass auch YouTube oder eben auch andere Firmen auf dich aufmerksam wurden und dich sozusagen als Multiplikator, sozusagen als Promoter, als Werbebotschafter ins Visier genommen haben. Wie ist das, wenn man da war und da nicht mehr ist, sozusagen? Jetzt mal ganz krass gesagt.
Ja, also das ist ein Video gewesen, die 1000 Rep Challenge, die viral gelaufen ist. Bei mir auf dem Channel hat sie fast 4 Millionen Views gehabt und dann kamen halt, wie du schon sagst, so Multiplikatoren wie Lad Bible. Das sind so eine Plattform, die selber 30 bis 50 Millionen Viewership haben und die dir dann das Video im Prinzip abkaufen oder dir Werbung dafür geben und das bei sich posten und dann. Deswegen die 30 Millionen ist akkumuliert von allen Plattformen zusammen. Also bei mir selber auf YouTube waren es 4 Millionen und das war aber schon krass, weil ich zu der Zeit nur 1000 Follower hatte. Ja? Also
Ja.
ein Channel mit 1000 Followern, so ein Video rauszuklatschen, war halt Glück. Muss man ganz ehrlich sagen. Es war was, und zwar es beruhte darauf, dass diese Challenge, diese Fitness-Challenge, die ich gemacht habe, war tatsächlich eine Challenge, die wohl auch ein Comic-Charakter macht. Das wusste ich aber nicht. Und zwar, es gab einen Comic-Charakter, der genauso trainiert wie das, was ich dort gemacht habe.
Okay.
Wusste ich aber nicht. Und diese Comic-Schiene, diese Freaks, sage ich mal, ich
Ja,
nenne sie einfach
ja,
mal Freaks, ja,
ja.
die haben dieses Video gesehen, haben angefangen, das zu teilen, haben gesagt, hier, guck dir mal diesen Verrückten an, der macht diese Challenge. Und daraufhin hat dieses Video Traktion erhalten und entsprechend wurde das gepusht. Ja, daraufhin habe ich dann angefangen, Vlogs und so zu machen und habe halt YouTube wirklich gepusht und habe halt diese Viewership nie wiederbekommen. Es war halt dieses One-Hit-Wonder.
Ja, ja.
Ich hätte weiterhin Challenges machen können, aber das wollte ich nicht, weil im Endeffekt das, was ich dort preisgegeben habe, war ein Experiment und kein Trainingsansatz. Und das
Ja.
wollte ich auch nicht. Ich wollte mich auch nicht so vermarkten, weil ich bei Personal Trainer habe gesagt, gut, das ist was zum Extrem, wie dieses Bodybuilding, ich nehme ab und also Shredding, Cutting. Und das war was, was ich, da stehe ich halt nicht hinter. Ich habe gesagt, ich probiere es aus, so zum Spaß. Und deswegen ist die Viewership halt runtergegangen. Aber man muss sagen, dass was mir wirklich geholfen hat, ist, dass die Kunden, die ich gewonnen habe in London, mich fast zu 95% alle vorher online gesehen haben. Wenn du jemanden anstellen willst, also wenn du sagst, ich will einen Personal Trainer, ich will einen Koch, ich will, keine Ahnung, ich will irgendjemanden haben, wäre es ja schön zu wissen, wer ist diese Person? Und wie besser ist es, rüberzubringen auf einem Video, weil Video eben nicht nur visuell, sondern auch auditiv und Gefühl rüberbringt, ja, anstatt nur ein Foto. Und das hat mir als Personal Trainer wirklich sehr geholfen, meine Kundschaft zu gewinnen, weil die im Endeffekt, wenn sie zu mir kamen, waren sie schon abschlussbereit.
Ja.
Ich musste nicht überzeugen, willst du bei mir kaufen, sondern die waren bei mir und wussten schon, was sie wollten. Das heißt, ich hatte einen Easy Sell eigentlich immer.
Was ist aus der Zeit geblieben? Also du hast dich eben da ja, da dich und sozusagen und dein Business und deine Fähigkeiten gepusht sozusagen und das finde ich auch, wie gesagt, auch richtig, richtig toll gemacht. Du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Also ich erinnere mich da an die Vlogs und für die unter uns sozusagen, die jetzt meinen, das ist irgendwie so mal mit mal eben, ich halte mal eine Kamera in die Luft getan, denen sei gesagt, da könnt ihr euch mit Marc mal drüber unterhalten, dass es schon auch ein bisschen mehr Bedarf und vor allen Dingen ab einem gewissen Volumen, weiß ich, hast du ja auch Hilfe gehabt und so weiter bei der Technik und bei dem Bereitstellen und so. Aber was ist aus dieser Zeit geblieben? So dieses Stichwort Vermarktung, Produkte, Advertisement, Firmen, YouTube, Bezahlung, Commercial, so was ist aus dieser Zeit geblieben?
Also ich habe dadurch, dass ich sage immer, ich habe es mir alles selber beigebracht, das hat mit meiner Legasthenie auch zu tun, das, worüber wir gesprochen haben, dass ich gesagt habe, ich will es schon, also es ging nicht, dass ich jemanden einstelle, weil es zu teuer war, also habe ich gesagt, ich lerne es selbst und es war der Vorteil, dass ich wirklich alles konnte. Also ich konnte von SEO bis Webseite bauen bis Video schneiden und das habe ich alles komplett selber gemacht und habe dann nachher, wie du schon sagtest, mir Hilfe geholt für das Cutting zum Beispiel, die Videos selber zu schneiden, ist das, was wirklich zeitaufwendig war, was man aber relativ billig outsourcen konnte und dann war halt jemand, der mich die Videos geschickt, der hat sie geschnitten, fertig.
Ja.
Das habe ich dann im Nachhinein gemacht. So, was ist davon geblieben, ist die Erfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt, also das hat sich ja, meine Situation hat sich ja halt komplett geändert und mein Fokus auch. Heißt, ich bin ja nicht mehr Personal Trainer ausschließlich, sondern wir leiten jetzt zwei Yoga-Studios hier in Ludwigsfelde beziehungsweise in Zossen.
Ja.
Und ich nutze einfach das, was ich gelernt habe, jetzt in der Vermarktung für die Yoga-Studios. Und vor Corona, muss man auch sagen, haben wir aufgrund der Tatsache die Membership-Zahlen fast verdoppelt. Ja. Also es war schon, ich sage einfach mal so, man kann das, was man dann gelernt hat, relativ gut auf neuen Business übertragen. Mhm. Weil die Fehler, die man gemacht hat, ich meine, so ist es ja nun mal. Mhm. Man lernt aus Fehlern, man kann sie noch wieder begehen.
Sehr schön dargestellt, ja. Ja.
Wenn der Markt derselbe ist, also Sport in dem Fall, kann man nicht so viel falsch machen. Also kann man schon, aber wie gesagt, ich habe es halt da gemacht.
Also das war der nachhaltige Benefit.
Genau.
Ja. Okay, du hast gesagt, vor Corona, wir kommen sozusagen, wir müssen ja eine Abzweigung noch nehmen. Leider, tatsächlich, ich wünschte erstmal so rein emotional auf dieser Ebene, wünschte ich, ich hätte es jetzt mal aussparen können. Das geht aber nicht und das geht auch vor allem aus gutem Grund nicht, weil, ihr habt schon gehört, Marc ist zusammen mit seiner Frau tätig, ich sage jetzt mal allgemein wieder, ne, aber jetzt wirklich nur ganz allgemein betont in dem Thema Fitness und Sport. Und Corona und diese Pandemie sozusagen hat die Bereiche Kultur und Sport erheblich getroffen. Wahrscheinlich nebst Gastronomie am erheblichsten getroffen. Und ich weiß, ich erinnere mich an ein Telefonat und das sozusagen noch zur Einleitung zu diesem Thema im Frühling, im Lockdown, im ersten Lockdown sozusagen, ein Videocall oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall haben wir haben, glaube ich, auf jeden Fall miteinander telefoniert, zu viert. Und da war wirklich mehrere dicke Fragezeichen, wie geht es jetzt hier eigentlich weiter? Und wie geht es denn auch mit uns als Familie logischerweise auch weiter? Ne? So, also natürlich bleibt man eine Familie, das ist jetzt klar, das ist nicht das Thema, aber ich meine jetzt auch logischerweise auf das Thema berufliche Existenz bezogen. Und jetzt haben wir 7 Monate später und ich weiß damals sozusagen vor 7 Monaten, da haben wir beide zusammengesessen, also meine Frau und ich haben dann in dem Fall nach dem Telefonat wirklich ein paar Mal, sage ich ganz ehrlich, schlucken müssen, weil wir gemerkt haben, so, das kann alles ganz anders sein. Also uns ging es in dem Fall jetzt nicht so, einfach beruflich bedingt nicht so. Und euch ging es da mit sehr viel Fragezeichen verbunden. So, wie ist das heute?
Ja, dazu muss man sagen, wenn man selbstständig ist, trägt man halt auch das Risiko. Ja? Mhm. Das Risiko ist in dem
fairerweise,
Fall,
ja.
Also man kann als Selbstständiger exorbitant mehr Geld verdienen als ein Angestellter. Man kann aber auch genau exorbitant weniger Geld verdienen als ein Angestellter.
Ja, korrekt. Also
da muss man dann für sich selber abwägen, was ist es. Jetzt ist es so, Ah, es gab Hilfspakete und so weiter, und man versucht dann natürlich, sich überall einzureihen, wo es geht. Ja, und das hat auch soweit funktioniert. Was man dazu sagen muss, jetzt kam natürlich mein Skillset wieder ins Spiel, zu sagen, okay, wir waren, als Lockdown am 17.03. verkündet wurde, waren wir am 19.03. schon online mit allen Klassen. Das
Okay.
heißt also, wir haben innerhalb von 2 Tagen als erstes Studio geschafft, alle Kurse online zu streamen. Und das war ein Vorteil, weil wir viele unserer Kunden entsprechend halten konnten, die dann weiterhin auch Geld bezahlt haben, um dann eben weiterhin bestehen zu können. Wir haben aber, man muss dazu sagen, 50% unserer Kunden verloren. Ja, das sind die,
Ja.
die wir dazu gewonnen haben letztes Jahr, die sind jetzt
Ja.
wieder weg. Ja,
Ja.
und das ist wirtschaftlich gesehen natürlich eine Katastrophe. Ich würde lügen, wenn ich sage, uns geht's gut, aber ich bin trotzdem weiterhin optimistisch zu sagen, sagen wir es mal so, sportlich gesehen hat man nicht wirklich viel andere Auswahl. Das bedeutet, wenn man sich im Yoga aktiv betätigen möchte, geht es nur online. Ja,
Ja.
also es wäre anders, wenn man jetzt sagen würde, wir sind die einzige Yoga-Studie, was zumachen müssen, alle an, und das heißt, die Kunden haben eine Auswahl, woanders hinzugehen. Das gibt es ja nicht, weil alle zu haben. Bedeutet, wir haben trotzdem weiterhin die Möglichkeit, unsere Kunden zu bedienen, eben online. Ist es ideal? Nee, es ist eine Adaption, eine Anpassung des Marktes, und das ist das, was wir probieren.
Es ist aus der Not eine Tugend gemacht und Gott sei Dank, und das ist natürlich mal, muss ich sagen, Applaus, Applaus an alle die, die da auch flexibel geblieben sind von euren Kunden. Ich halte das nicht unbedingt für selbstverständlich. Also alle Welt redet von Homeschooling, alle Welt redet von, das wäre übrigens auch noch ein Thema, aber das sparen wir uns mal aus. Also sicherlich habt ihr als Family Homeschooling auch par excellence durchexerziert, aber alle Welt redet auf einmal von Digitalisierung sozusagen, von jetzt auf gleich. Und wir wissen beide, die Ressourcen waren in Deutschland nur so bedingt vorhanden, ob das jetzt in der Schule war, ob es zu Hause war, ob es wo auch immer ist. Und trotzdem haben hier einige richtig geistige und praktische Flexibilität bewiesen. Hilfspakete hast du angesprochen. Nun haben wir in Deutschland ja verschiedene Landesregierungen. Wie ist das bei euch gewesen? War das jetzt total einfach und auch irgendwie möglich und hat das geholfen oder wie war das jetzt?
Ja, also es gab in Brandenburg Hilfspakete zwischen 6.000 bis 9.000 Euro oder ich glaube sogar 20.000 Euro, je nach Betriebsgröße. Aber das war für die komplette Zeit. Das bedeutet, also ich glaube, unsere Betriebsgröße waren 9.000 Euro, aber die war für 5 Monate. Ja, und das ist im Prinzip, ist es ein Witz. Ja, das kannst du komplett vergessen. Heißt also, hätten wir keine Rücklagen gehabt, hätten wir nicht das so weit angehäuft, wie wir hatten, wären wir nicht weiter im Bestand. Und jetzt die neuen Regelungen, also ich will auch gar nicht zu sehr auf diese Regelung eingehen. Im
Nein,
Endeffekt
aber
ist es schön, dass es die gibt, aber sie retten dich nicht wirklich als Unternehmer, da sie auch zu spät sind. Also nur ein Beispiel, jetzt die Novemberhilfe, die raus ist. Jetzt ist Ende Dezember. Und wir haben die Hälfte von dem Novemberhilfe haben wir bekommen, aber den Rest für November und Dezember immer noch nicht. Das bedeutet, das ist so, es ist immer schön zu sagen, ihr bekommt eine Hilfe, aber wenn man als Unternehmer darauf angewiesen ist, zu sagen, ich kann davon meine Kosten und so weiter decken, ist die Frage, man ist ja in Verbindlichkeiten mit Miete, mit allen Kosten, die man hat, die
Korrekt.
laufen ja weiter. Das heißt, die sagen nicht, und dann kannst du anfangen, ja, kann ich das stunden, kann ich das später zahlen und so weiter. Und das ist das, wo ich glaube, eine ganz große Insolvenzenwelle kommen wird, weil wir im Prinzip, auf Englisch heißt es, kick the can down the road. Ja, also wir
Ja.
schießen die Kanne einfach nur ein Stück weiter die Straße runter.
Ja.
Weil es wird früher oder später sehr viele auf gut Deutsch
Ja.
gesagt, speisen.
Ja, leider ja. Nun hoffen wir und dann sind wir vielleicht tatsächlich nach diesem kurzen Abzweiger zur Pandemie und den Folgen, sicherlich kann man den auch länger nehmen. Ich möchte aber bei dem Positiven dieses Gesprächs und dem bleiben, was mag, was wir beide zusammen hoffentlich für euch ein bisschen ermitteln haben können, festhalten. Wünsche für 2021, lieber Marc, was sind das für
Ja,
dich,
also es
für
ist
euch?
so, es liegt ja in meiner Natur, sich immer mit neuen Sachen zu beschäftigen. Und also ich habe auch neue Sachen, mit denen ich mich zusätzlich beschäftige, einfach um neue
Ja.
Wege zu finden. Das heißt, das ist was, was ich in 2021 in Erwägung ziehe und sage, okay, ich möchte mich da neu orientieren, mit trotzdem den Fokus auf Sport und Yoga und so weiter, aber auch mit dem Gedanken zu sagen, okay, man ist jetzt ein bisschen gebrandmarkt mit dem, was passiert ist. Das heißt, auch da wieder Dream Big, ja, also wieder eine Vision rauszuhauen und zu sagen, okay, man, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich bleibe bei dem, was ich habe, bei dem Yoga, ja, und sage, okay, das ist genau das und das war ja auch gut, aber mal angenommen, es kommen irgendwelche Regularien und so weiter und wir können nicht mehr so wie vorher, bedeutet, mein Dream Big von damals ist nicht mehr möglich. Heißt ja, also, ich muss mir ein neues Ziel setzen und das ist das, was ich für 2021 mache. Also nicht dieses Stick the Hand in the Sand, also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern eben andersrum, wieder in den Himmel schauen und träumen und sagen, okay, da möchte ich hin. Definitiv, also wie man vielleicht raushört, ich bin immer positiv gestimmt. Ich bin halt ein Sportler, ein Kämpfer. Bedeutet.
Kann ich unterschreiben.
Genau. Ja.
Schön. Ja. Lieber Marc, ich habe ja schon gesagt, Part 2 wird es wahrscheinlich, Teil 2 wird es wahrscheinlich bestimmt hoffentlich geben. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich sage an dieser Stelle erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du bereit gewesen bist, dich zu äußern, viele Einblicke zu geben in wirklich, ich sag mal, von der einen Welt in die andere, also von wie als Kind in Asien bis heute sozusagen. Und ich habe ein Bild von Marc-Patrick Dreesen. Ich hoffe, das haben andere auch bekommen. Ich habe zwei Wünsche noch am Ende. Ich würde mich freuen, wenn der eine ist quasi miteinander verbunden sozusagen. Ich würde mich freuen, wenn es unter euch welche gibt, die das Gespräch gut fanden. Ich würde mich freuen, wenn Marc das auch gut gefunden hat und das sozusagen auf seinen Kanälen weiterträgt. Und dann sicherlich auch über Teil 2. Ich würde mich vor allen Dingen aber auch freuen, das ist dann der Wunsch 2, aber 2 genannt, 1 gemeint, wenn wir uns wiedersehen. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen in 2021. Ich hoffe, dass wir die Möglichkeit bekommen, etwas zum Alten sozusagen, in Anführungszeichen, jetzt zurückzukehren. Und damit meine ich persönlich, das wäre mein Wunsch, was einfach unsere Beziehungen sozusagen betrifft. Also ich habe schon das Gefühl, dass es Dinge in unserem Leben gibt, auf die können wir mitunter vielleicht besser verzichten als auf was anderes, aber ein soziales Geflecht sozusagen, was man um sich herum hat, auf Distance zu keepen sozusagen, ist irgendwie schwierig auf Dauer. Und da merken wir, das wäre ein großer, großer Wunsch. Also in diesem Sinne, lasst es euch jetzt weiterhin trotzdem gut gehen, steckt nicht den Sand in den Kopf, wie Marc es beschrieben hat, und folgt auch seinen hungrigen Zielen und seinen hungrigen Herzen. Da waren ja nun einige dabei heute und ich hoffe, da konntet ihr ganz viel mitnehmen. Ganz herzlichen Dank, lieber Marc, für das schöne Gespräch.
Danke, lieber Felix, und viel Erfolg.
Danke dir.